Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und für diese Episode habe ich den legendären Fritz Keller eingeladen. Fritz ist Winzer, Gastronom, Weinhändler, Hotelier, aber auch Fußballfunktionär und er hat eine große Leidenschaft für gute Weine, gutes Essen, die Kunst, Sport und vor allem für gute Gesellschaft. Und in guter Gesellschaft habe ich mich auf jeden Fall gefühlt, denn Fritz und ich haben uns im Hamburger Grill Royal an der Binnenalster getroffen. Das Grill Royal in Hamburg ist ein Schwesterrestaurant des legendären Grill Royal in Berlin. Und Fritz ist einer der Initiatoren und Betreiber dieses Restaurants in Hamburg und er erzählt mir mit Stolz und Leidenschaft von der Entstehungsgeschichte, von der Besonderheit des Ortes, von der Auswahl der Speise- und Weinkarte, über das motivierte Team bis hin zur Ausstattung und der Kunst, die dem Restaurant das ganz Besondere gibt. Fritz ist das Kind einer Winzer- und Gastronomiefamilie im Kaiserstuhl und für ihn war von Anfang an klar, dass er diese Tradition fortsetzen würde. Er lernte das Geschäft von der Pike auf, verbrachte Zeit in Frankreich, um von den Besten zu lernen, baute den Betrieb erfolgreich aus und umtriebig wie er ist, fand er dann auch sogar noch Zeit, sich beim SC Freiburg zu engagieren, war lange Zeit dort Präsident und dann sogar auch noch für eine Weile als Präsident vom DFB tätig. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein, was er noch an neuen Projekten anschieben wird. Also jetzt ganz viel Spaß mit Fritz Keller. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben, immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Viel Spaß wünsche ich mit Fritz Keller. Lieber Fritz Keller, ich freue mich so sehr, dich hier in Hamburg zu sehen, im Grill Royal. Und damit haben wir schon mal ganz viel gesagt, ne? Was macht denn der in Hamburg im Grill Royal, fragen sich jetzt einige.
Manchmal essen und trinken.
Ja.
Großartige Leute kennenlernen. Und wie man hier sagt, snacken, bei uns heißt schwätzen, das habe ich schon gelernt.
Ja.
Und diese großartige Stadt genießen, in all seinen Facetten.
Aber nicht als Gast, das können wir mal aufklären für die, die es nicht wissen, sondern du bist hier gastronomisch aktiv?
Ja, ich habe hier zwei Freunde, mit denen wir eine Idee gehabt haben, wie wir noch mehr Menschen beglücken können und noch mehr Menschen treffen können und noch mehr Menschen zusammenbringen können. Und das ist der Freddy Schade, der hier die Stallwache hält. Und das ist Stefan Landwehr aus Berlin,
ja.
Der Hauptbegründer von Grill Royal in Berlin. Und ich war damals bei der Geburtsstunde beim Brain Drinking dabei, sozusagen.
Ja.
Und da kam jetzt irgendwann mal auf mich zu und sagte, du, da ist ein Objekt. Eigentlich wollten wir ja nicht vergrößern oder weiter irgendwo anders hingehen.
Das war gar kein Plan.
Nein. Und das ist ein Haus, da ist jemand auf mich zugekommen und Freddy, der hat ein Lokal, also eigentlich ist es noch gar kein Lokal, aber ein Platz also du musst es sehen und es wird dich umhauen. Und dann habe ich gesagt, hey, Hamburg ist sowieso immer eine schöne Reise wert. Ich war hier in meiner Funktion erstens als Winzer, früher immer hier zugange, habe ein bisschen Wein verteilt an die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen und habe hier dann mal im Schauspielhaus reingeguckt, habe geguckt, damals schon, dass die dort und da auch künstlerisch agieren, etwas zu trinken gehabt haben und nicht verdurstet.
Das ist ja wichtig. Ne? Man muss ja aufpassen, dass da vor allen Dingen hier im Norden der Nachschub da ist.
Jo, und das war damals schon richtig durchgegorene Weine. Also was für Leute, die ein bisschen mehr trinken wollen und nicht nur riechen. Und das war damals schon sehr außergewöhnlich. Ich mag einfach diese Stadt. Ja.
Also du hast schon ein Faible. Ne?
Ja, das ist grandios. Und in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, dass die Leute mich auch verstehen. Ich meine sprachlich.
Ja, also ich, ja. Ja. Aber musst du dich jetzt groß anpassen?
Nein, ja. Also bei uns schwätzt man schon ein wenig anders. Und das ist dann eher so ein Schweizerdeutsch.
Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns hier ein bisschen entgegenkommst.
Nein, das ist einfach großartig. Und jetzt sind wir hier an der Binnenalster, hier Wallingdamm, und gucken hier auf das großartige vier Jahreszeiten, auf die großartige Wasser der Binnenalster. Und die Sonne scheint hier. Und,
ein fantastischer Platz.
Ja.
Da kann man ja auch gar nicht Nein sagen. Wir müssen das dazu sagen, für die, die das nicht kennen, hier war vorher ein Mercedes-Benz-Showroom drin, nicht? Yes. In Teilen oder im gesamten
Ja, Bereich. Karl-Heinz Hauser hat hier auch mal die Leute verköstigt und so wie ich den kenne, richtig gut.
Ja.
Und aber dann nach dem Showroom wollte hier der Hausbesitzer, die Familie Hinneberg, sagte, also wir haben hier dem Senat versprochen, dass wir hier eine gute Gastronomie reinbringen. Und was ein Hamburger Kaufmann seinem Senat verspricht, das hält er auch.
Ja, du kannst auch einen Spitzenstein. Ne? Ja.
Und das war, und ich fand es so toll, also auch diese Einstellung und diese Liebe zu Hamburg. Und außerdem mag ich Hamburg auch fußballerisch, also sowohl als auch.
Ja, auch wenn man die bei euch nicht sieht häufig.
Ja,
aber es kann sich ja wieder ändern.
Ja, das ändert sich. Und vielleicht dieses Jahr beide ab in die Belletage.
Ich glaube ja ein bisschen dran, ne?
Ja, das wäre schön. Ich war ja mal beim SC Freiburg ein bisschen tätig. Und,
ein bisschen ist gut.
Und da waren wir beim Halbfinale vor zwei Jahren und wir hatten da auch ein bisschen zu hoch gewonnen. Und dann habe ich einfach die Menschen bewundert, wie die ihre Mannschaft honoriert haben und unterstützt haben, auch nach dem Abpfiff. Und das finde ich einfach großartig, dass die gesehen haben, die haben alles gegeben, aber es hat halt mal nicht gereicht. So ist der Sport. Und haben sozusagen die Hände gereicht und ich bin nachher in einige Kneipen hier gegangen. Und wurde trotzdem am Leben gelassen. Und das ist Hamburg.
Ja, ich glaube auch, dass wenn man auf die Menschen zugeht und so offen wie du bist und auf die Menschen zugehst, dann können die ja gar nicht anders. Macht man das selber von sich, dass man sagt, ich bin ein Menschenfreund? Sagt man das?
Ja, das bin ich. Das sage ich sehr gerne sagst sogar. Du, ja? Weil alles, was ich getan habe in meinem Leben, habe ich nur aus Freude an Menschen gemacht und um Menschen Freude zu vermitteln. Auch unsere Restaurants in Oberbergen, das ist das andere Ende da unten im Kaiserstuhl.
Ganz unten in der Ecke.
Genau. Und wo meine Mutter 69 schon als erste Frau in Deutschland einen Stern erkocht hatte.
Das muss man sich mal vorstellen. Ging denn das überhaupt? So 69 als Frau war man doch...
Nee, es war die ersten zwei Jahre war das anonym. Da war ein Elsässer Koch vorgeschoben. Und nach zwei Jahren hat er gesagt, Edgy Bitch, ich bin nicht der Koch, sondern der Koch ist die Irma Keller. Und dann hat der Michelin dann... zähneknirschend auch die erste Frau, der ersten Frau in Deutschland rückwirkend einen Stern gegeben. Das war damals so. Das war die Zeit, wo der siebte Sinn, wo dann immer so ein paar Geschichten von Frauen gezeigt wird. Und
Sie Ihre Frau lieber nur fahren, wenn der Verkehr nicht so rege ist, einsamen Landstraßen.
Ja, auch wenn sie besoffen sind. Also, und das ist ja, also wenn man das nachdenkt, also ich bin ja ein alter Kerl, aber es ist für mich gar nicht so lange her, ne?
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
So, öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Ja.
Das, da, das war das Einzige, was es übrigens gab damals. Es
gab ja keine Wahl.
Genau.
Sollen wir mal, ist ein bisschen staubig hier.
Ja, genau. Sollen wir mal irgendwas, ich brauche jetzt was für einen Kreislauf.
Ja, so.
Ne? Skoll.
Skoll.
Zum Wohl. Prost. Kann man das trinken?
Ja, das kann man ja, wunderbar
das,
trinken.
Das ist ein Pinot von 19. Also Pinot Noir, Spätburgunder, Sekt, der ist handgelesen, also jedes Bärchen mit den Fingern rausgezupft,
ja.
Und jedes Bärchen, das ich nicht gerne essen würde, weggeschmissen und dann so schnell wie möglich in den Keller gepresst und ins Fass gelegt und dort ein Jahr liegen gelassen, mehr nichts gemacht worden. Also natürliche eigene Hefe.
Ja.
Und a little bit wild, auch im Geschmack. Also und ja, dann nachher mit Hut Champenoise auf die Flasche und abgewartet, bis die Kohlensäure drauf ist und gut ist. Das ist die Idee hatte ich dann zu einem Zeitpunkt, wo. Also mein Großvater war 1860 geboren und er war Wirtschaftsflüchtling.
Ja.
Der hat er unter anderem in der Champagne damals gearbeitet.
Ah.
Und deutscher Sekt war bis um den Ersten Weltkrieg und dann wieder in den 20er Jahren teurer wie Champagner. Aber wir hatten dort eine Gesetzgebung, die genau geregelt hat, wo man Sekt machen darf.
Das war regionsbezogen richtig eingeengt,
ja,
sehr eingeschränkt.
Sehr eingeschränkt, ja. Und es war nur erlaubt, die Flaschengärung.
Mhm.
Und dann kam die katastrophale Nazizeit und die hatten eine Idee, den Leuten zu zeigen, wie gut es ihnen geht. Und dann haben sie die Gesetzgebung für Sekt so verschlechtert, dass Tankgärverfahren waren, dann durfte bis heute übrigens deutscher Sekt genannt werden, der irgendwann irgendwo anders angebaut wird. Und nur das ist der Unterschied des Winzersekt heute.
Mhm.
Und nur um denen zu sagen, genauso gut wie das gemacht worden ist mit dem Volkswagen, euch geht's so gut. Früher hat, man kennt es aus der Romantik, aus der Literatur, Sekt oder Selters, das heißt, der Sekt war der Inbegriff des Luxus. Und um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Mhm. hat die teuerste Flasche Sekt das 3,5 Wochengehalt eines Facharbeiters gekostet.
Wahnsinn.
Also das ist fast so ähnlich wie heute manche Handtaschen, die auch nur ein Loch haben, wo man was reinstecken kann.
Und ein, ja.
Ne?
Und dann aber dazu noch einen geringen Produktionswert.
So. Und aber das war ein hoher Produktionswert.
Ja.
Und dann hat man eben das eingeführt und dann war es klar, je schlechter das gemacht wird, umso süßer muss es sein, weil du musst das alles verstecken, dass du nicht schmeckst, was da nicht drin ist. Das ist so ähnlich wie bei schlechten industriellen Lebensmitteln.
Ja, die haben ja auch
billigstes Zucker. Zucker und ja, Salz.
Ja. Geschmacksträger.
Und ja. Meistens beides oder billiges Fett, das irgendwo über die Ozeane geschippert worden ist. Und Zucker und Salz und dieses Fett über die Ozeane, das ist ja auch vegan, dann könnte ich das gar noch als vegan verkaufen.
Vielleicht ist es noch gar nicht mal der Zucker, sondern du kannst ihn noch anders nennen.
Jo.
Dann kannst du es noch verstecken.
Und, ja, genau. Und das ist bei Weinen übrigens genau dasselbe. Große Weine sind durchgegoren und die sind etwas schwieriger zu verstehen. Das ist wie bei großartiger Musik, die versteht man auch nicht beim ersten Mal.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Naja, ich meine, so, stimmt, so Popmusik, die so direkt reingeht.
Geht auch schnell wieder raus.
Ja, die ist dann eher so das schnell. Ja. Das Fertiggericht.
Ja, und
wir wollen es nicht wir wollen nicht pauschalisieren, aber
nein,
so die Richtung.
Ja, es gibt großartige Popmusik.
Ja.
Aber es ist bei Wein so, dass man einfach naturvergorene und natürlich durchgegorene Produkte und die etwas leichter im Alkohol sind, ja, etwas intensiver sich damit beschäftigt, dass man das mag.
Ja.
Und wir fangen ja alle an, Wie fangen wir an, Wein zu trinken? Also meistens ist es süß bei Weißwein. Mhm. Bei Rotwein ganz kräftige Farbe.
Ja.
Tiefrot und schwer.
Wenn schon Rotwein, dann auch ein richtiger, ne?
Und dann vielleicht noch ein bisschen Süße. Und dann fangen die meisten Menschen an zu trinken. Süß ist der einfachste Geschmack, den es gibt. Die Muttermilch ist süß.
Ja, kannst du dich auch am besten dran halten. Ja, dann kriegst du auch das hin. Ja, dann schmeckt es ja auch.
So.
So, dann ist es ja wie ein Traubensaft.
Ah, ja, absolut. Und manche mal.
Oder Muttermilch, wie du sagst.
Ja, ja, ja. Und manche Menschen bleiben das ganze Leben dabei. Und deshalb ist es das Schöne auch bei Essen und Trinken, dass man einfach offen sein muss. Also offen über Regionen, offen für Altes, Klassisches, offen für neue Welten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, aber ich finde auch nachhaltig, weil man muss schon wissen, was und wie ich esse und wie es zubereitet, wie es gelebt hat, um einfach auch was Gutes auf dem Teller zu haben. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, was wertig ist und was nicht wertig ist. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt und einfach nur reinschiebt, dann weiß man das nicht.
Es gibt leider zu viele Gründe, die angebracht werden, warum man das nicht macht oder die man anbringen kann.
Yes.
Aber ich glaube, du sprichst mir da aus dem Herzen. Also mir ist das auch ganz, ganz wichtig. Ich versuche das hier auch im Podcast auch immer rüberzubringen. Ja. Natürlich essen wir auch alle mal Mist, ja? Das passiert mal. Aber dass wir uns da schon drauf konzentrieren und sagen, was ist es eigentlich, wo kommt es her?
Ja.
Und wie ist es zusammengesetzt? Und ist es nicht irgendwie jetzt so ein Fertigfraß, sag ich als einfach mal despektierlich? Das ist es nicht. Das geht nicht und damit wird man auch nicht glücklich.
Nee. Und damit entwickelt man sich selber nicht weiter.
Nee. Also gab es denn für dich irgendwann mal was anderes als in die Gastronomie zu gehen und Winzer zu werden? Hast du eigentlich mal eine Option gehabt?
Also, nee, eigentlich nicht.
Ich meine, wolltest du die Option haben?
Nee, also ich habe dann irgendwann mal geguckt und eigentlich meine Großmutter, mit der ich immer nach der Grundschule das Essen in die Weinberge gebracht habe. Und das sind bei uns wirkliche Berge, das sind keine Flachland-Tiroler-Lagen.
So, für uns schon richtig.
Das ist für Hamburger Verhältnisse, musst du da schon tief Luft holen.
Ja, wir denken schon an Atemgeräte.
Ja, genau. Also du kommst noch ohne Seile hin, aber die Luft ist dünner hier da oben und es weht nicht so flach der Wind rum wie hier. Aber da habe ich das Essen gebracht nach der Schule. Und dann hat mir meine Oma die Welt erklärt. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr gearbeitet, da war ich 6, 7, 8 Jahre und hat mir die Natur erklärt und ich habe einfach gesehen, was für ein Geschenk das ist und wie da alles wächst und dass man dann auf den Boden hingehen kann und kann wilden Rucola nehmen. Ich meine, wenn man das heute, der Rucola, der gezüchtete, das ist nichts mit dem zu vergleichen. Wir haben diesen wilden Rucola, der war so scharf wie Meredig, haben wir dann so eine Salatsoße damit gemacht oder als Würzung dazu gemacht. Ich mag das heute auch noch, wenn ich in den Weinbergen bin und wir arbeiten ja biologisch mit dynamischen Ansätzen, dann warte ich schon drauf, wenn der Löwenzahn kommt, das als erstes dann und einen Löwenzahnsalat draus machst.
Wo du gerade Löwenzahn sagst, wer weiß eigentlich, dass man vom Löwenzahn die gesamte Pflanze essen kann? Das wissen doch die meisten nicht. Ja. Alles. Ja. Selbst den Stängel. Der wurde mir früher als Kind aus der Hand gerissen und gesagt, nee, der pack mal weg. Das gelbe, weiße Zeug, das da rauskommt, pfui, darfst du nicht essen.
Ja, also die Fallschirme würde ich jetzt nicht irgendwie essen, aber die Blüten kann man essen. Ja. Aber so frischer, wilder Feldsalat. Und den sozusagen so lauwarm gemacht, also mit einer zerdrückten Kartoffel und dann Traubenkernöl mit fein gehacktem gutem Speck. Also nur ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen. Es ist eigentlich nur ein Geschmacksträger. Mhm. und den lauwarm gemacht und bitteschön hier kein, wie oft, kein Balsamico-Essig verwenden, weil den Zucker brauche ich da auch nicht. Und dann einen guten Weinessig, wer es ein bisschen saurer mag, so einen Schuss Sherry-Essig, so einen reifen Sherry-Essig und dann auch Zwiebeln ein bisschen dazu. Und dann
ich kriege gerade Appetit.
Und das mit dem das ist jetzt im Frühjahr, ne?
Ja.
Das ist jetzt mit den gedrückten warmen Kartoffeln und das als Dressing warm über den Löwenzahn. Oh, das ist eine komplette Mahlzeit.
Wir fragen gleich mal. Hier ist ja eine Küche um die Ecke. Wobei,
ja.
Wie würdest du die beschreiben? Ich mache mal den Bogen zurück zum Grill Royal. Ist das deine Küche auch?
Das ist meine Küche auch. Das ist, ich mag das, weil hier so viel Wert auf das Produkt gelegt wird. Also diesen Löwenzahnsalat aus dem Weinberg haben wir nicht, aber wir haben hier einen grandiosen Kopfsalat, der eben so schmeckt, wie er schmeckt, dass er am Morgen auf dem Feld geholt worden ist und als Ganzes auf den Teller kommt und praktisch auch zwischen den Blättern dann nachher die wunderbare Dressings drin sind und du den ganzen Salatkopf schmeckst. Das heißt, du hast den chlorophylldicken, also mit den grünen Blättern drumherum und innen das Salatherz. Und allein das ist schon eine schöne Reise und eine Erkundung, den unterschiedlichen Geschmack da festzustellen. Also wie schmeckt das grüne Blatt draußen und wie schmeckt das etwas hellere Gelbe drin? Mm. Und auch hier die Pommes grandios oder ja, aber auch Fleisch, ja, verantwortungsvoll, bewusst und voll eingekauft, selber gereift. Und hier in Hamburg haben wir natürlich noch ein bisschen Fisch drauf, das gehört sich so. Und so ein Wolfsbarsch in der Salzkruste oder die klassischen Garnelen, so schön glasig, knusprig, mit den ganzen Kräutern drin. Und dann hockt man da zusammen, so isst ein halbes Kilo oder ein Kilo und teilt sich das. Und wir haben, ich finde es immer noch große, klassische Tafelkultur mit Spaß, weil dieses Family-Style, das heißt, alles kommt in die Mitte des Tisches. Jeder bestellt was, was er Lust, Laune und Freude hat. Und dann teile ich. Und dann trinke ich dasselbe. Also im Aperitif haben wir großartige Cocktails. Mhm. Und wir haben wahnsinnige Weinkarte hier, auch von vielen Kollegen, die ich sehr schätze.
Wie weit hast du dich da eingebracht? Oder ist die komplett von dir? Oder,
nein.
Ist immer im Team, klar, aber.
Nee. Aber auch bei meiner Weinkarte in Oberbergen oder bei unserer Weinkarte in Oberbergen sind die wenigsten Weine von uns.
Na, ich meine nur in die Zusammenstellung.
Die Zusammenstellung.
Die Auswahl, die Gesamtauswahl.
Ja, aber wir haben hier drei sehr, sehr großartige Sommeliers und die ihre eigene Duftmarke natürlich hier setzen und die wirklich ja, heiß sind, immer etwas Neues zu haben und aber auch dieses Verantwortungsbewusste einzukaufen und auf die Karte zu machen, also wo du auch eine Wertschöpfung hast und wo du also auch eine Wertschöpfung für die Natur, weil ein biologisch angebauter Wein zum Beispiel von Kleinterrassen, da bist du mit jedem Glas, das du trinkst, der größte Naturschützer und förderst die Biodiversität, weil wir zum Beispiel an diesen Kleinterrassen es ist die meiste Vielfalt an Schlupfwespen, Schlupfbienen und so weiter. Ja. Und das entsteht nur mit einer gepflegten Naturlandwirtschaft und die jetzt keine Monokultur darstellt.
Ich habe aber den Eindruck, weil wir vorhin übers Essen sprachen und wie man da aufklären muss, die Aufklärung beim Wein ist ja genauso nötig. oder?
Ja.
Oder weil derjenige, so einer oder eine, die sich jetzt nicht so sehr mit Wein beschäftigen und sagen, erstmal so, ich möchte da rangeführt werden, ich möchte erst einen leckeren Wein, kennen wir ja die Aussage, wollen wir auch nichts gegen sagen, erstmal ranführen.
Ja.
Aber da, du weißt ja gar nicht, wenn du als Laie, ja, was da alles gemacht werden kann mit Wein, ja, und wie man den auch pimpen kann, dass er so schmeckt, wie er schmeckt.
Ja, und dass es natürlich Unterschiede gibt wie Tag, ja, und Nacht, ob da was mit der Maschine gelesen ist.
Ja.
Eine Maschine ersetzt 50 Mitarbeiter.
Oder so wie du sagtest, eben handverlesen, jeder einzelne, ja.
Und das ist...
Ich trinke nochmal.
Ja, ja, zum Wohl. Und ich auch.
Und zum Wohl.
Ja, schmeckt, das ist auch typisch, der zweite Schluck muss besser schmecken wie der erste und der dritte besser wie der zweite und am nächsten Tag musst du das Gefühl wieder haben, Mensch, ich würde schon gern wieder denselben Wein weiter trinken.
Ja.
Und das ist auch eine Frage von Nachhaltigkeit. Ja, und dieses verantwortungsbewusste Machen und ein guter Weinberg ist keine Monokultur, sondern das muss ganzheitlich betrieben werden, dass da vieles auf dem Boden wächst. Und genauso ist es natürlich mit dem Gemüse, mit den Kartoffeln und genauso ist es mit dem Fleisch. Das heißt, ein Rind, das sauber aufgezogen worden ist, gut gefüttert worden ist und nicht nur mit irgendwelchem Fertigfutter oder sonst was gut behandelt wird, das schmeckt halt anders wie irgendeins, das hier voll gemästet und in der Großzucht aufwächst und so weiter. Und deshalb ist es halt auch hochinteressant, unterschiedliche Fleischsorten vom Tier zu probieren. Und übrigens, ich bin ein großer Verfechter, auch weil ich den Hut davor ziehe, dass alles an einem Tier gut ist. Und nicht nur das Filet,
ja,
sondern ja, also das Filet ist hier zwar auch gut, aber wenn man da mal ein gereiftes pommerisches Entrecote hat, und dann hier die selber gemachte Bernaise oder die...
Also ich würde das, wenn du mich heute fragen würdest, ich würde das Entrecote vorziehen.
Ja, ich auch. Das ist mehr saftig, also ich... Es ist übrigens auch nicht jeden Tag Fleisch, aber das ist hier ein Festtagsrestaurant. Und ich bin aufgewachsen, da hat es zwei, dreimal in der Woche Fleisch gegeben. Und sonst vielleicht der Rest vom Tier ein bisschen so minimal Speck an den Salat zum Beispiel.
Ja, ja, genau.
Und dann freust du dich auch darauf. Und Kopfsalat dazu oder Ceviche vorweg und ja, das ist ein Festtagsessen. Mhm. Und wir haben wirklich das größte und größte Glück, dass wir eine unglaubliche Küchenbrigade haben und Wahnsinnsmenschen hier im Service, die das lieben, was sie tun.
Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja das Zusammenspiel, weil du hast vorhin am Anfang von dem Standort geschwärmt und gesagt, also wir müssen das dann wohl machen, nicht? Der, ja, der Standort ist da mit diesem Blick, wir können hier auch rausgucken. Wir gucken hier, wie nennt ihr diesen Raum?
Oh, das ist der Weinraum.
Der Weinraum.
Wir gucken im Weinraum und zwar da, wo der Rotwein drin ist, neben dem Weißweinkeller, die unterschiedlichen Temperaturen sind. Und das mache ich jetzt einfach nur, um dir mal ein bisschen so das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen.
Ich gehe auch gleich mal durch. Aber das Schöne ist, man guckt halt auch von hier durch die Scheibe, vorne durchs Fenster,
über die Bar,
auf die Alster, bis hin zum Vierjahreszeiten, über die Bar, genau. Und das ist halt das Traumhafte hier. Und das ist eine riesige Fläche. Wie lange habt ihr hier geplant und umgesetzt?
Also das ist, ist relativ lange gewesen und wir haben ja im Mai erst aufgemacht, zuerst Soft Opening mit einer Minikarte, dann immer größer geworden, aber das ist, das läuft um die 1,5 Jahre eigentlich, die Gesamtidee oder jetzt. Kirsten und Stefan Landwehr waren hier in der Hauptsache für die Innenarchitektur und für die Gestaltung zuständig. Und die haben halt einfach ein gutes Händchen, auch die ganze Kunst, die Stefan und Kirsten mitgebracht haben. Und die alleine hier auch die Innengestaltung, da war früher ein Innenhof, da wo jetzt die Bar ist.
Ja.
Und deshalb kann man auch gegen den Himmel gucken. Also im Sommer, wenn du da noch bei Tageslicht reingehst, dann hast du hier ein bisschen Sonne von oben. Und wenn du lang genug dort gesessen bist und du gehst dann mal in Rücklage, dann kannst du die Sterne am Himmel sehen. Und
man bleibt ja gern länger.
Ja, ja, genau. Und hast von jeder, das sind drei unterschiedliche Ebenen und eigentlich vier, weil du Einblick in die Küche hast. Und das ist das Spannende. Das heißt, es ist zwar ein großes Restaurant, aber es ist immer gemütlich.
Wie viele Plätze habt ihr insgesamt, wenn man Volllast fahren könnte, was ja...
Machen wir nicht, aber 200.
200?
Ja, also mit Bar.
Ja.
Übrigens, an der Bar kann man immer kommen, ohne dass man reservieren muss.
Und auch eine Kleinigkeit.
Und kann dann auch essen.
Schnabulieren, wie wir Hamburger natürlich sagen.
Jo, ne? Jo, jo.
Was sagt, wie sagt man es bei euch?
Schnabulieren? Was Schläge.
Ja, Schlecken. Ja, okay. Siehst du, ist ja ähnlich. Da bist du dann so hingegangen und hast gesagt, also da mache ich mit, als diese Idee aufkam. Ja. Wir haben ja eben gehört, es war nicht geplant, aber du hast dann einfach gesagt, da muss ich mitmachen. Das ist einfach so eine schöne Aufgabe, so eine schöne Idee.
Ja.
Wir müssen das realisieren.
Ja.
Und dass es nun in Hamburg auch war, eine Stadt, für die du ein Faible hast, war natürlich umso besser.
Ja.
Frankfurt oder München, geht das auch? Oder wird da noch was kommen?
Nein,
frage ich schon mal so.
Ich glaube nicht. Also das ist, ich glaube nicht. Das ist das. Das passt in eine gewisse Größe der Städte und es passt in ein gewisses Flair von Städten. Und München hat eine ganz andere Esskultur. Und eine ganz andere, da gibt es diese Großgaststätten sowieso mit den Brauhäusern, die riesig sind. Aber die Idee hier, wenn man sehr gerne unterwegs ist und man ist mal in den USA und sieht dort die großen Steakhäuser, also die Smith & Wolanskis und so weiter. Und oder in Chicago. Und ich habe das immer genossen, wenn ich drüben war zum Wein ausschenken und dann dieses Präsentieren und dann kommst du rein, dann nimmst du einen Cocktail an der Bar oder einen Sekt oder einen Champagner an der Bar und dann redest du mit vielen Leuten, die auch an der Bar sind und das ist halt einfach Social Life. Und dann gehst du mit deiner Gruppe oder zu zweit an den Tisch und sprichst dann und wählst es aus, siehst vorher das Fleisch, wie es am Knochen reift und die Eingemachtgläser, wo wir unterschiedliche Gemüsegeschichten auch einmachen.
Ja,
so wie's,
ich sehe gerade das Fleisch, ja.
Ja, und da sind die Eingemachtgläser,
ja.
Wo bestimmt in der Saison des Dings eingemacht wird. Also ein bisschen so wie bei Muttern. Und das war einfach die Idee und mit einer besonderen Qualität es zu machen. Und aber also ich persönlich, mir reicht's jetzt auch. Also ein bisschen muss ich auch. Und ich glaube, Stefan geht es genauso, Stefan Landwehr. Aber es hilft uns, dass wir in dieser schönen Stadt ein bisschen Wurzeln schlagen dürfen.
Ich finde das ja ganz toll. Also ich bin ja begeistert, dass das so gekommen ist. Und ich habe mich damals, als ich das hörte, gefragt, braucht Hamburg sowas? Aber ich kann es auch echt schwer beurteilen. Ich finde, man kann es erst immer danach beurteilen. Und ich finde das auch immer bewundernswert, wenn Menschen visionär sind und sagen, das wollen wir da reinbauen, das muss da rein, das fehlt noch in Hamburg. Vielleicht kann man es sogar... korrigier mich, vielleicht kann man es sogar von außen teilweise besser beurteilen. Als Gast.
Ja,
als Gast einer Stadt, auch wenn du jetzt
ach
häufig...
so.
Ja, als
ja, ich bin ja öfters hier gewesen, habe hier gegessen. Also ich war hier als junger Mann schon beim Ollen Scherer draußen und habe hier die Anfänge von Wiehauser mitgekriegt und so weiter. Ich war.
Josef hat mich übrigens zu Freddy gebracht. Hat gesagt, ihr müsst mal miteinander reden.
Ja, sehr gut. Ja,
also guck, das ist mal. Ja, läuft die Connection hier in Hamburg.
Ja, und es ist oder auch Karl-Heinz Hauser, ja. Den wir ja vom Badischen her hochgeschickt ja. haben.
Damit das hier alles kultiviert wird.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber,
naja, wir wissen es ja schon. Naja, komm, aber es ist ja mal so, wenn wir da mal einen kurzen Ausflug machen. Wir hier oben im Norden, mal abgesehen von Hamburg und einigen anderen, Sylt, also wir haben ja nicht so viel. Wir sind ja schon ein bisschen ausgedünnt hier, was gute Küche angeht. Du findest ja Schleswig-Holstein, guten Gasthof, wird echt schwer sein, den zu finden. Bei euch ist das natürlich ganz anders.
Ja, da haben wir halt Glück gehabt, dass wir da geboren sind und dass wir da genau. in der Nähe von Frankreich waren und dass wir eine Zeit lang auch französisch waren. Und da, wo ich herkomme, waren wir auch eine lange Zeit, also über 500 Jahre lang österreichisch. Und das war, deshalb haben wir bei uns so einen Doppelautler auf dem Etikett. Und da kommen immer noch kulinarische Geschichten her. Also die Frittatensuppe, ja. die heißt bei uns Flädlesuppe. Und,
eigentlich genau das Gleiche, ne?
Das Hochzeitsessen ja. War eben also Suppenfleisch, wie wir sagen, also das Bürgermeisterstück ja. oder ja, gekochtes Rindfleisch mit Wurzelgemüse im Winter und dann mit kalt gerührten Preiselbeeren und Meredig, ein Grain, sagen sie in Österreich.
Ja.
Und der Einfluss in die zur Schweiz, der war ja sehr nahe. Und also die ersten Jahre haben meine Eltern von Elsässern und französischen Gästen gelebt, weil das in Deutschland niemand sich leisten konnte. Ja. Mhm. Und alle meine Söhne und auch mein Großvater haben eine Ausbildung in Frankreich gehabt. Ich auch.
Du warst wo?
Ich war in Burgund.
Burgund, ja.
Und in Bordeaux.
Oh.
Ja. Ja. Schöne Zeit.
Ja, glaube ich. Wie lange warst du da insgesamt?
Also insgesamt und immer wieder auf Strecke gesehen war so 3-4 Jahre. Ja. Und auch sehr oft Stages gemacht, also mal 3 Monate irgendwo hin. Und war einmal mit einer Truppe unterwegs als Leiharbeiter. Wir sind dann mit LKWs und mit allem Equipment, Füllmaschinen, Untersuchungsgeräten zu den Weingütern gefahren und haben dann dort als Leiharbeiter gearbeitet. Und da hast du praktisch jeden zweiten Tag einen neuen Betrieb gesehen. Und hab dort auch richtig leben gelernt. Das heißt, das gibt's heute nicht mehr so, aber da bist du schon morgens, wenn du dann in der Gaststätte runterkamst, da bist du alleine deshalb aufgewacht, weil da unten die ganzen schon ihre Chitan und ihre Gulvas Maïs geraucht haben.
Ja, Maispapier, genau.
Genau.
Und, okay, und gibt's gar nicht mehr, ne?
Ich glaube, das ist nicht mehr erlaubt, weil wegen der Kohlisch- und Rauchschichten, die es dann in einem Menschen gab. Ja. Und dann ein Petit Rouge oder vielleicht sogar ein Picot oder sowas getrunken haben. Und dann gab es dann um 10 Uhr schon wieder ein Cascout, wo jemand mit einem Petit Rouge oder Petit Blanc, also Chardonnay oder ein Pinot Noir im Burgund und unten je nach Süden unten andere Traubensorten. Und mit der Saucisson Sec, das ist so diese französische Lyoner Salami, und mit dem Baguette in den Mund, Pause. Und mittags 2 bis 3 Stunden Pause.
Also du meinst, so geht es bei euch auf dem Weingut nicht zu?
Nein, nicht mehr, das geht nicht mehr. Das geht, ja. Aber das ist, war schön zu erleben. Aber das ist unser Local Place, ja. Und dafür habt ihr hier sehr lange, solange hier noch die Fischer selber angelaufen sind in Hamburg, noch eigenen frischen Fisch gehabt.
Ja.
Und so hat jede Region irgendetwas. Also einer der Pioniere der deutschen Kochbar war Herlin, also unser Nachbar auf der anderen Seite. Also das ist, das darf man nicht verkennen.
Haben die eigentlich euretwegen drüben den Grill renoviert?
Ich glaube nicht.
Also, aber man muss ja jetzt einmal übers Wasser gehen, wenn man es könnte, vom einem Grill zum anderen Grill zu
da
gehen.
Da gehe ich übrigens auch sehr gerne hin, weil das auch eine total andere Atmosphäre ist und wunderbar klassisch, so diese Old Hamburg Gastro.
Ich habe mich auch ein bisschen umgehört. Man sieht dich auch gerne in anderen Gastronomien hier in Hamburg noch. Also man muss sich ja informieren, ne?
Ja, nee. Nein, man muss genießen.
Genießen, okay.
Also das ist so wie meine...
Das war jetzt hamburgisch, ne? Informieren, ne? So ein bisschen Research machen. Du bist Genießer.
Ich gehe raus und genieße. Und also ich trinke auch selten irgendwo oder nie irgendwo meine eigenen Weine, sondern irgendetwas anderes. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du richtig gut werden willst, dann musst du die besten Weine der Welt probieren und nicht nur schätzen, sondern lieben lernen, weil nur dann wirst du selber besser. Und das ist einfach so.
Und du hast ja auch beim Wein unterschiedliche Stimmungen, wo du sagst, heute kannst du mal ganz pompöser, aufwendiger sein und es kann auch mal ganz einfacher sein, oder?
Ja, aber er muss nur fein sein.
Ja.
Also ich mag keine, Fabrikweine. Und ich mag keine, außer den großen Süßen, ich brauche keine Süße drin. Mhm. Aber ich mag gerne handwerklich gemachte Weine. Und das kann auch ein sehr, sehr guter, einfacher Wein sein. Mhm.
Nun, wenn ich hierher komme und die Auswahl habe, wenn ich jetzt das erste Mal im Grill Royal bin,
ja.
Und sehe die Karte. Schaust du erstmal nach dem Essen oder nach dem Wein? Wonach schaust du zuerst?
Ich schaue zuerst nach dem Essen.
Ja. So, und dann habe ich jetzt unterschiedliche Fleischkategorien, unterschiedliche Cuts, unterschiedliche Herkunft.
Ja.
Wie würdest du mir jetzt, der ich hier noch nie gegessen habe, wie würdest du mich ranführen?
Also erstens würde ich...
Kopfsalat ist geordert.
Also ich würde zuerst mal auch eine Vorspeise nehmen, damit das Fleisch auch richtig Zeit hat zum Ruhen. Weil wenn man selber mal Fleisch gemacht hat, dann weiß man, dass man das nicht innerhalb von 10 Minuten auf den Tisch bringen kann, damit die beste Qualität ist. Deshalb gehört es sich auch und deshalb war es auch eine Vorspeise zu nehmen.
Ja.
Und da haben wir wirklich eine großartige Auswahl, je nach Saison. Also zum Beispiel die Rotgarnelen oder das Ceviche.
Oh, Ceviche wäre natürlich auch. Jetzt hattest du mich aber schon so heiß gemacht auf den Kopfsalat.
Dann nehme ich dann dazu.
Ceviche nehmen wir dann.
Also ich finde, Salat ist keine Vorspeise.
Nein, nehmen wir Ceviche.
Also aus dem romanischen Genussbereich ist Salat keine Vorspeise.
Okay, alles klar.
Also kann man auch machen. Also ich bin jetzt eher nicht päpstlich.
Aber du bist ja kein Klassiker, oder bist du so klassisch drauf?
Nein, nein. Aber es gibt bestimmte Regeln, die sind einfach so, weil sie seit Jahrhunderten so eingeübt sind. Also ein Weißwein, warum nimmt man Weißwein zu Fisch? Weil einfach der über diese feine, elegante Säure die Proteine spaltet und dadurch der nächste Biss genauso schmeckt wie der erste und dadurch auch eine Verdauungshilfe darstellt. Und warum nehme ich einen etwas feineren Wein mit weniger Tannin, Rotwein, zum Filet oder mageren Fleisch und einen etwas tanninreicheren zum etwas saftigeren Fleisch? Ganz einfach, weil die Tannine, die Phenole helfen, das Fett zu spalten und dadurch eine ideale Kombination sind. Also das sind also ernährungsphysiologische Tatsachen. Es geht um eine bestimmte Ess- und Genusskultur ins Optimum zu bringen.
Ja.
Also und also ich habe auch manchmal Lust im Sommer zu einem etwas saftigeren Fleisch einen reiferen Pinot Noir Spätburgunder zu nehmen, der naturgemäß ein bisschen weniger Tannin hat. Das ist mir dann egal, der leicht gekühlt ist. Und nein, aber es gibt bestimmte Regeln und auf die kommt man selber, wenn man lange genug bewusst riecht und schmeckt und isst. Das ist das Wichtigste. So, also, dass man einfach hingeht und riecht und sich Gedanken darüber macht, was rieche ich,
ja.
Dass man dann so zu, und die Nahrung und die Getränke zu uns nehmen wie unsere Urvorfahren. Die sind durch die Wälder gerobbt und haben dann irgendwann mal geguckt und haben gesagt, oh, das ist ein Pilz, der ist so rot, das sind so Flecken drauf und so. Da haben die gesagt, oh, das ist nur was für meinen Nachbar, weil die die Erfahrung gemacht haben, dass sie einen Teil ein Stäbchen gemacht haben dadurch. Mhm. Und dann haben sie, sind sie über die Augen, haben sie festgestellt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und diese gesamte Wahrnehmung, dann weiß ich, wenn ich aufzuhören habe zu trinken, dann weiß ich, wann ich satt bin, dann weiß ich einfach, wie die Welt sieht und schmeckt. Und genauso geht es ja mit der Musik, dass man dann nicht immer nur das, denselben Song hört jeden Tag und immer nur in seiner Welt bleibt, sonst wären wir alle bei Hänschen klein geblieben. sondern wie kommen wir zum
in Dauerschleife
geilen Jazz oder wie kommen wir zum großartigen Klassik? Und dann liebe ich natürlich auch mal hier zusammen zu singen oder zu krölen, whatever. Ja, einfach offen sein für alles und die Welt in seinen wunderbaren Facetten wahrzunehmen.
Aber ich finde das so toll, was du sagst, weil das ist ja wirklich, das gilt ja für alles, nicht? Also das, was ich zu mir nehme, wahrzunehmen und zu genießen.
Ja.
Die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, das zu genießen, das wahrzunehmen, das aufzunehmen und zu, also überhaupt aufmerksam zu sein. Es gibt ja so einen Trend, der geht so ein bisschen in eine andere Richtung, ne? Dass die Menschen sich so alle so um sich selber drehen und sich, ne? Und ich finde das ja auch immer, wenn du irgendwo hinkommst in ein Restaurant oder wenn du mit Menschen irgendwo hingehst und die dann bestellen und wo du dir erstmal anhören musst, welche Allergien, welche Unverträglichkeiten, welche Krankheiten. Ich will die nicht in Frage stellen, das gibt's bestimmt.
Also es gibt wirklich Menschen, die wirkliche Allergien haben. Aber wenn man jetzt mal die reinen Statisten anguckt, dann sind es sehr wenig Menschen, Gott sei Dank. Warum werden es immer mehr? Weil sie von Anfang an vielleicht auch noch so richtig ernährt werden, wie sich das gehört. Und das ist bestimmt ein Grund. Aber es gibt so viele Restaurants auf dem Land, sie sagen dann, oh, die Wochenendallergiker kommen aus der Stadt. Das heißt, es gibt auch, ich weiß nicht mal, welcher Psychologe das es war und Soziologe, der da gesagt hat, es gibt bestimmte Menschen in bestimmten Positionen, oder die sie haben oder haben wollen, möchten und wollen zeigen, dass sie was Besonderes sind, weil sie etwa, weil sie bestimmte Dinge nicht zu sich nehmen. Mhm. Und um sich dadurch abzugrenzen und um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist jetzt, ein bisschen böse, aber die Gruppe gibt's auch neben denen, die das auch haben. Also ich habe auch eine kleine Unverträglichkeit, die ist halt da und da muss ich damit umgehen, aber ich möchte jetzt nicht meine Nachbarn belästigen damit. Und also ich nehme halt dann, vertrage nicht so viel Weizenmehl, und dann nehme ich halt, reduziere das auf meine wunderbar geliebten Pasta irgendwann mal und nehme halt dann kein Weißbrot oder sonst irgendwas.
Du weißt so, es ja, kannst du dich drauf einrichten.
Basta, basta. Und dann unterhalte ich mich und frage die Menschen, wie geht's dir, was machst du? Was kannst du mir mitteilen, was ich Neues erleben könnte, was ich nicht weiß? Und jede Begegnung, und die empfand ich übrigens auch immer beim Sport, ob das mit der Wurst am Stand war, beim Schorle oder beim Bier. Ich habe aus jedem Menschen, mit dem ich dort unterhalten habe, bis zu großartigen Menschen, Wissenschaftlern, Sportlern, Unternehmern, Schauspieler, Sänger, Musiker, immer etwas Interessantes herausgefunden. Mhm. Und am Tisch, bei so einem Essen wie jetzt hier im Grill Royal, wo du das teilst, unterhalte ich darüber. Warum schmeckt dir das jetzt besser? Und so, oh, weil du, ich habe Angst vor Fett, weil das macht mich vielleicht zu dick. Und so, aber du brauchst ja kein Kilo davon essen.
Nee.
Also es geht ja nur darum, spür's und nimm das wahr. Und der andere sagt, hey, Also ich bin auch kein Grasfresser und mag diesen Kopfsalat nicht.
Aber ist doch so wichtig, sich diese Neugierde zu bewahren, oder? Und ist ja auch die Neugierde auf etwas zu probieren, etwas zu erfahren. Und das ist doch das, was es ausmacht.
So. Ja, ja genau. Und diesen Erfahrungsaustausch, etwas Gemeinsames zusammen erleben, ein gemeinsames Tischgespräch zu führen. Und das ist immer noch das Größte, was es gibt auf dieser Welt. Unsere Vorfahren haben früher nie am Lagerfeuer jemanden ans Lagerfeuer gebeten, dem sie misstraut haben. Und umgekehrt genauso ist keiner irgendwo ans Lagerfeuer gegangen, zu teilen, dem sie nicht getraut haben. Und das ist einfach immer noch der größte Schlüssel, auch nachdem ich hier den Museumsbesuch hier in der Kunsthalle gehabt habe, mit Leuten zu treffen und dann nachher an einem Tisch zu sitzen und darüber zu reden, was für eine grandiose Ausstellung die wieder da drüben machen.
Wahnsinn, oder?
Also das ist, da brauche ich nicht nach New York, geh nach Hamburg. Da hast du die wirklich großartigsten Ausstellungen dieser Welt.
Und ich glaube, dass wir wissen das häufig gar nicht so, was wir für tolle Sachen in unseren Städten haben. Ne? Natürlich reisen wir alle gern und entdecken vieles Neues, aber es gibt auch so viel bei uns zu entdecken. Ich muss ja auch gestehen, so richtig bewusst, sagt man am Kaiserstuhl oder im Am?
Es kommt drauf an, wo du bist. Also Am ist auf der Seite und wir sind im Kaiserstuhl. Also,
bewusst im Kaiserstuhl war ich auch noch nicht.
Nee.
Nein, ja, ich oute mich jetzt.
Es ist keine Bildungslücke. Aber es ist ein Paradies und eigentlich sind wir ganz froh, wenn nicht so ganz viele kommen.
Danke.
Aber du bist natürlich herzlich willkommen.
Hast du mal nochmal die Kurve gekriegt.
Nein, ich meine, das ist kein Gebiet für Massentourismus.
Ja.
Es ist, aber wir haben wunderbare Gaststätten dort mit Wirte, die zum Teil selber kochen und die einen Blick ins Elsass rüber oder in die Weinterrassen, Rebterrassen, die aus der Römerzeit stammen oder aus der Zeit von Karl dem Großen oder Naturschutzgebiete da. Und das ist eine andere Welt, ja.
Das klingt gut. Packe ich mir auf die Liste. Du sagtest eben, ihr seid so froh, dass ihr so ein tolles Team habt hier und das zusammengestellt haben. Es geht ja da auch um Ansprache und was haben wir hier vor, was ist unsere Philosophie und so weiter. Das war ja schon ein großes Thema für euch, nicht?
Absolut.
Weil mitten in der Diskussion wandern viele aus dem Service ab, die wollen das alle nicht mehr und.
Nee, also wir haben natürlich hier einen Partner und Geschäftsführer, der Freddy Schade, der einfach ein wunderbarer Kerl ist. Und ein ganz bescheidener Mensch, der kompetent und Lebensfreude, Fleiß mitbringt und der in der Hauptsache die Menschen hier einfach nur empfangen hat und Gespräche geführt hat.
Gut vernetzt ist auch, ne?
Bitte?
Gut vernetzt ist
gut
auch.
Vernetzt.
Also du ja auch, wir alle. Aber
und wir haben, die sind alle freiwillig gekommen und wir haben
Gott sei Dank.
Wir haben keine verhaftet irgendwo oder abgeworben oder sonst irgendwas.
Gucken, ob hier noch einer irgendwo.
Ja, genau. Nein, die auch alleine, wenn sie das gesehen haben, auch schon im Entstehen und die Pläne gesehen haben, die dann gesagt haben, mit der Philosophie, das können wir mit dem Herzen vertreten. Und auch unsere Barkeepers, weiblich und männlich, in der Hauptsache weiblich bei uns, die heute, wenn wir jetzt gerade wieder hier gewesen sind, neue Cocktails ausprobiert haben mit selber gemachten, eingelegten und gewürzten und so weiter. Das ist ja auch ein Geist, der hier herrscht.
Da wird aber auch das Team dann involviert. Also ich sah auf jeden Fall eben relativ viele Menschen an der Bar, die da involviert waren.
Absolut.
Ja, ist doch schön. Das ist doch toll.
Ja, das gehört ja auch, dass man gemeinsam auftreten kann und gemeinsam das vertreten, was man liebt.
Wie oft bist du hier? Zu wenig wahrscheinlich?
Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen, wenn ich hier bin, bin ich halt im Restaurant und ich wäre ein bisschen öfters hier, damit ich hier wieder in die Oper kann, in die ganzen...
Ja, jetzt ist auch Arbeit in Hamburg. Ne?
Das ja, ist schön, aber auch schön. Und eine Woche im Monat ungefähr bin ich hier.
Ja, Wir freuen uns. Auf jeden Fall, dass es das Grill Royal gibt hier in Hamburg. Was wünschst du dir denn für die Gastronomie?
Oh, Wertschöpfung für alle Menschen, die da jeden Tag Hand anlegen, die jeden Tag bei uns die Kartoffel schälen und sie schnitzen für die Pommes. Wertschöpfung für jeden, der hier mit Freude an den Tisch kommt. Und wir haben Gott sei Dank hier wirklich viele oder die nur kultivierte Menschen, die auch den Umgang und die Wertschätzung für die ganzen Leute, die das auch mit Herzblut machen. Wertschöpfung ist natürlich auch wichtig.
Ja, klar.
Und die wird immer schwieriger, aber Wertschätzung, das ist der Applaus der Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Mhm. Und die jeden Tag etwas Besonderes zaubern und gewollt sind für jeden, der ins Restaurant reinkommt oder an der Bar sitzt, einen wunderschönen Abend zu gestalten, den er möglichst so lang wie möglich nicht vergisst.
Und hast du den Eindruck, dass die Gäste sich verändert haben? So, du kannst es ja beurteilen, also selber als Gast auch in vielen Restaurants und als Gastgeber.
Ja, wir hatten nach Corona wahnsinnig dankbare Menschen.
Ja.
Und die äußeren Umstände, die sind immer irgendwie anders, aber der Gast, ja, ich finde, wir haben Gott sei Dank heute eine breitere Menge Mensch, die in der Gastronomie sind, und ich finde, es wäre gut, wenn der eine oder andere auch ab und zu mal zu Hause kocht und dort nicht in den das Industriezeug isst und dadurch auch weiß, was es bedeutet, eben eine Soße zu machen. Mhm. und was es bedeutet, zu kochen. Entweder gut zu Hause ist oder dann die Lokale aufsucht, die es überall gibt. Gibt es überall ambitionierte Köchinnen und Köche, und die dann dort unterstützt, die handwerklich gemachte, gute Produkte nehmen.
Ja, und das findet man auch relativ schnell raus.
Ja, ja.
Ne? Also wenn man, wie du sagst, wenn man auch selber kocht, dann merkt man das noch sehr, sehr viel früher und hat ein ganz anderes Gefühl dafür und weiß auch, was bedeutet, eben auch die richtigen Produkte zu beschaffen. Das immer auch ranzukriegen.
Ah, ja. Ne? Also überhaupt zu kriegen.
Ja, überhaupt zu kriegen.
In diesem unserem Lande.
Ich sage danke, lieber Fritz Keller, für dieses tolle Gespräch.
Super. See you.
See you.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind, und sagen bis dahin tschüss.